Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, ein wahrer Gott. Amen.
An diesem Sonntag begehen wir den Anfang der großen Fastenzeit nun vor Ostern. 7 Sonntage bis hin zu Ostern. Wir kennen das große Fasten unseres Herrn Jesus Christus, der selbst gefastet hat, 40 Tage lang. Und hier kann man sich natürlich fragen, warum begeht dann die orthodoxe Kirche ein 50-tägiges Fasten? Es ist im eigentlichen Sinne etwa 47 Tage, wenn man so möchte. Denn wir setzen die heilige Karwoche an die 40 Tage und runden das auf 7 Sonntage. Also ab morgen beginnt das große Fasten. Und wir halten uns fern von gewissen Speisen, um uns in den Sinn zu rufen, dass die Zeit ist der Umkehr und der Buße. Und deswegen begehen wir dieses Fasten ohne Fleisch und ohne Fisch und versuchen intensiv in unserem Gebetsleben im Geistlichen voranzuschreiten. Es gibt viele Menschen, die sagen, wo ist das Gebot zum Fasten überhaupt von Gott gegeben? Wo lesen wir davon? Wir lesen davon, wenn Christus zu den Juden sagt, als sie seine Jünger kritisieren, warum fasten die Jünger des Johannes und wir fasten, unsere Jünger fasten und deine Jünger fasten nicht? Und Christus entgegnet ihnen, solange der Bräutigam mit ihnen ist, also er, der Herr, solange er mit ihnen ist, können sie nicht fasten. Aber es wird der Tag kommen, an dem der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie fasten. Und das ist das Gebot Christi eben, dass die Kirche Fasten begehen soll, um sich immer wieder und neu auf die Suche zu machen, Gott zu erfahren. Und die Fastenzeit ist eben dieser Weg, um Erfahrungen mit Gott zu sammeln, um mit Gott in Berührung zu kommen. Und deswegen haben die heiligen Väter, Kirchenväter, diese Sonntage auch so wunderbar aufgeteilt, indem sie die Wunderwerke Jesu Christi an jedem anderen Sonntag ansetzen, sodass wir sehen, was für einen erbarmungsvollen, barmherzigen, liebenden Gott wir haben, der Mensch geworden ist, um unsere Not und Leiden auf sich zu nehmen und um uns das Heil zu schenken. Es gibt viele Menschen, die dann diese Lesung von heute, wo Gott in der Hochzeit zu Kana das Wasser zu Wein gemacht hat und verstehen diesen tiefen Sinn nicht. Was hat auch diese Hochzeit mit den vielen anderen Wundern zu tun, die der Herr an uns Menschen gewirkt hat? Sicherlich geht es nicht darum, dass Christus Wasser zu Wein macht, damit sich das Volk und die Gäste vergnügen und bis sie dann schlussendlich unter den Tisch fallen. Es geht Christus auch nicht darum, dass sie sich amüsieren und tanzen, bis sie nicht mehr können. Es geht um etwas ganz, ganz anderes. Der Wein, den Christus in den Anfängen seiner Wunder vor den Augen der Apostel wirkt, ist die stille Predigt an die heilige Kirche, in der Christus sagt, ich möchte, dass ihr nicht fade seid, sondern Würze in euch habt. Und das Wasser, was zu Wein verwandelt wurde, steht auch symbolisch für das Alte und das Neue Testament. Wenn ich das Alte Testament, wie heute noch Israel auf den Messias warten, wenn ich aber das Alte Testament nicht auf Jesus hin lese und auf Jesus hin verstehe, dann hat es keinen Geschmack in sich. So ist Christus der Wein, der verstanden wird aus dem Wasser, den wir im Alten Testament lesen. Das ist theologisch sehr, sehr tief und sehr erhaben. Und weil eben dieser Wein auch sinnbildlich für die Leiden Jesu Christi steht, also in seinem Blut, was er für uns hingeben wird, aus diesem Grund bittet er ja die Knechte der Hochzeit, die Krüge zu füllen, die für die Reinigung, für die Sauberkeit dastanden. Wie muss man das verstehen? Bis heute wenn Juden eine Hochzeit besuchen oder zum Friedhof gehen, beim Ausgang, am Ausgang des Friedhofs und der Hochzeit oder von Festlichkeiten stehen immer Krüge, um sich danach zu waschen. Denn das Gefühl oder das Verständnis eben, dass man an diesen Orten sich wahrscheinlich verunreinigt oder sündhafte Gedanken hatte, beim Rausgang sich aber wäscht, um gesäubert wieder nach Hause zu gehen. Genau diese Wasserkrüge, die zur Sauberkeit da sind, möchte Christus gefüllt haben, um anzudeuten, dass nicht das Wasser uns reinigt von unserer Schuld und unseren Sünden, sondern nur das Blut Christi uns reinwaschen kann von unseren Sünden. Und umgerechnet standen in diesen Krügen über 600 Liter Wasser, die verwandelt wurden in kostbaren Wein. Und die Kirche wurde oft gefragt, warum Christus so viel Wasser in Wein verwandelt hat. Und hier erleben wir natürlich wieder die tiefe Bedeutung, dass die Kirche bis heute von diesem Wein trinkt und lebt. Also ruft uns Christus in den Sinn, dass wir Würze in uns haben sollen. Und mit seinem Gang eben zur Hochzeit zu Kana bekräftigt Christus, dass die Hochzeit, also dass der Bund zwischen Mann und Frau, nicht etwas Verachtenswertes ist. Denn dieser Streit herrschte schon seit dem Alten Testament und später, dass viele gedacht haben, das ist ein weltliches Ding, so wie es zum Teil auch die evangelische Kirche bis heute sagt, es sei einfach nur ein weltliches Ding. Es ist nicht einfach nur ein weltliches Ding, denn dieser Bund zwischen Mann und Frau ist wieder fundiert im Blut Christi, der diesen Bund weit vereint und aus diesem Bund Frucht hervorgehen lässt für die Zukunft der Kirche. Und dadurch, durch seinen Gang eben zur Hochzeit zu Kana, bekräftigt Christus das Sakrament der Ehe, diesen heiligen Bund der Ehe, dass es nichts Verworfenes ist, sondern ganz im Gegenteil, dass es urheilig ist. Und dass diese Ehe wieder fundiert ist in dieser ehelichen Beziehung, die Christus zu seiner Kirche hat. Er ist der Bräutigam und die Kirche ist seine Braut. Und nur noch zum Schluss aufgreifen möchte ich diesen Satz, den die Mutter Gottes dann zu den Dienern sagt: Das, was er euch sagt, das tut. Dieser Satz, Marien, das, was er, also Jesus, euch sagt, das tut, das ist zur Urpredigt der Kirche geworden. Wer immer das ewige Leben erlangen möchte, wer immer vereint sein möchte mit Christus, der hat nur einen Weg und außer diesem Wege führt kein Weg zum Himmel. Der Weg Jesu Christi im Hinhören zu dem, was er uns sagt und in dem Erfüllen dessen, was er uns aufträgt. Das, was er euch sagt, das tut. Und die Stimme Jesu Christi hören wir in seiner Kirche, hören wir im Evangelium. Und ich wünsche mir sehr, dass wir alle in treuer Gesinnung dieses Fasten begehen, reumütig begehen, dass wir in uns gehen und dann in der geistlichen Dimension und uns auch alle Menschen in den Sinn rufen, mit denen wir es zu tun haben, damit wir Versöhnung schaffen, Vergebung schaffen und dass wir für all jene, die wir kennen, aber auch für jene, die wir nicht kennen, unter Seufzern beten, auf dass der Herr uns alle in seinem Erbarmen segnen möge und der Friede unseres Herrn und Gottes sei mit euch allen. Amen.